Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Ich habe das Gefühl, du wirst dich heute in der Folge über mich lustig machen. Wollen wir das als erstes abhaken? Bitte. The stage is yours.
Eigentlich wollte ich gerade beginnen. Alter, du hast schon wieder so ein ganz fieses Grinsen. Ich war jetzt echt schon gespannt, mit welcher Eröffnung du um die Ecke kommst. Aber ja, lass uns doch damit beginnen. Ich bin ein Jahr älter geworden. Und obwohl wir uns eigentlich nicht schenken müssen, hast du irgendwas für mich besorgt, gebastelt, gedruckt. Ich habe keine Ahnung und machst mich aber schon richtig, richtig heiß. Weil du fragtest zuerst, ob ich einen Kanister habe. Dann fragte ich, Benzin oder was meinst du? Ja, sag ich 5, 10 oder 20 Liter? Egal, okay. Dann sagtest du irgendwann, ich brauche auch einen Eimer. Und da spätestens wurde es mir irgendwie dann schon komisch. Dann sagtest du so Sachen wie beim Aufpacken, es wird ein bisschen dauern, bis es sich entfaltet, glaube ich, war dein Wort. Und ehrlich gesagt, bei diesen ganzen Dingern, da waren noch ein paar.
Hast du Spanngurte?
Ja, Spanngurte war noch dabei. Ja, natürlich habe ich Spanngurte. Aber
hab dir auch einen guten Tipp gegeben. Ich habe gesagt, das ist nicht gasförmig.
Das stimmt, hast du auch gesagt. Es ist nicht gasförmig, richtig.
So. Aber du hast es noch nicht, das Geschenk.
Nein, ich habe es noch nicht. Nee. Aber jetzt mal erste Frage vorweg, bevor wir eigentlich zu dem lustigen Ding kommen an der Sache. Sind diese ganzen Tipps wirklich alle wahr?
Das wirst du dann sehen, wenn du das Geschenk hast. Das wirst du dann sehen. Ich werde das jetzt nicht auflösen. Wirst du dann alles dann irgendwann vielleicht mal sehen. Weil
genau, und du sagst nicht ohne Grund irgendwann vielleicht mal, weil Rüdiger hat dieses Ding, was auch immer es ist, zur Post gebracht. Und diese Geschichte, möchtest du sie selber erzählen?
Ja, ich möchte es erzählen. Ich habe mir was zu essen bestellt, zur Abholung, bei meinem hier Lieblingsrestaurant. Und die sagten, in einer Viertelstunde kannst du es holen. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt dahin fahre, dann mache ich schnell noch, und das war der Fehler, mache ich schnell noch das Paket für den Tobi fertig und bring's zur Post, damit das morgen da ist.
Genau, und dann habe ich dir eine, weiß nicht, WhatsApp oder Single geschrieben, Rüdiger, wieso kriege ich gerade eine Mail mit einem DHL-Paket Aufkleber Quittungsinformationsgedöns?
Ja. Ich habe Absender und Empfänger verwechselt. Und es ist wirklich zum Kotzen, weil am nächsten Tag habe ich dann mein eigenes Paket dann bekommen vom DHL-Fahrer.
Jetzt muss ich eins sagen. Du hast eine sehr gute Idee zwischendurch gehabt, von der ich mal gedacht habe, lass uns die bitte ausprobieren. Du hast dich aber nicht getraut. Wenn du nämlich, und das war die Idee, das Paket einfach Annahme verweigert hättest, wäre es zurück zum Absender gegangen und damit vermutlich zu mir.
Ja. Habe ich mich nicht getraut, weil das Geschenk ist ein Unikat und ich dachte, nee, wir wollen jetzt da keine Risiken eingehen. Ich habe das Paket also wieder angenommen, bin wieder zu meiner Postfiliale meines Vertrauens gefahren, habe ihm das Problem geschildert und der Typ war total nett, hat gemeint, ja, komm, kann passieren, pass auf, füllst einen neuen Zettel aus, diesmal von Hand und ich schicke das einfach so und brauchst nichts mehr neu zu zahlen. Total nett, also ich muss nicht zweimal zahlen, wobei war mir egal, weil ich wollte ja nur, dass es hier ankommt.
Genau, und man muss dazu sagen, dass ich auch schon wieder wusste, dass ich dann unterwegs sein werde und gar nicht mehr so lange zu Hause bin. Aber es hätte noch gereicht, wenn es am nächsten Tag gekommen wäre. Mhm. Und die Betonung jetzt liegt auf wäre, weil
ja, jetzt ist irgendwo in Augsburg oder so.
Ja, fehlsortiert. Falsch.
Okay, also wir können nicht auflösen, was es ist. Wir werden es in der nächsten Folge vielleicht, hoffentlich, möglicherweise auflösen.
Ja, aber es hieß dann, irgendwie Samstag sollte es dann irgendwie kommen. Das war die Fehlsortierung dann. Dann ist das nächste wahrscheinlich Montag, der Versuch. Ja. Montag, Dienstag. Also ganz kurz, ich bin Montag, Dienstag unterwegs in Frankfurt, also beziehungsweise in Mainz. Aber ich komme Dienstag spätabends nach Hause, bevor ich mittwochs früh wieder weiterfliege. Also mit etwas Glück. Ja, wissen wir es zur nächsten Folge. Ansonsten bei Folge 247 dürften wir dann spätestens auflösen. Wir sind bei 121. Das dauert noch. Okay. Mal gucken, ob es klappt.
Gut. Okay, haben alle gelacht. Ja, ich habe den falschen Adressaten genommen. Okay.
Nein, du hast nicht den falschen Adressat genommen. Du hast Absender und Empfänger vertauscht.
Aber gut, dass ich E-Mail-Adressen eingetragen habe, weil das mache ich sonst nie. Jetzt wissen wir wenigstens, wo das Paket ist. Also
Stimmt. Richtig. Ja, immerhin. Naja.
Okay. Also, kommen wir zum nächsten. Wir haben Leserpost bekommen.
Ja, zahlreich. Mehrfach.
Ja. Das erste, eine total nette Mail von den Machern von Railwise, über das du gesprochen hast in einer letzten Folgen. Mhm. Also sprich die App, die dir sagt, wie vertrauenswürdig ist denn der Zug, mit dem du fährst?
Vertrauenswürdig im Sinne von Verspätung aufgrund von Statistiken der letzten Wochen. Also wie verspätet ist der 8-Uhr-Zug im Vergleich zum 9-Uhr-Zug zum Beispiel? Das ist das, was Railwise macht. Und wir haben Post oder E-Mail bekommen von Patrick und Justin.
Genau, Patrick und Justin, die gerade sich in Lissabon aufhalten und das als quasi Nebenbei-Projekt machen. Also die haben auch keinen Finanzier dran oder sowas. Einfach nur ein Projekt, was die beiden aus Spaß an der Freude machen.
Und die übrigens nicht in Lissabon sind und irgendwie sich die Stadt anschauen, sondern die machen dort ihren Master. Also deswegen ist es auch so ein Nebenbei-Projekt von zwei fast Fertigstudenten, so wie ich das gelesen habe.
Ja, und da hat man natürlich noch eine Sache eingeschrieben, an die haben wir gar nicht gedacht, weil wir ja zwei Apple-Yuppies sind. Die App gibt es nur für iOS. Ist uns gar nicht aufgefallen, dass es da nichts für Android gibt, weil, come on, wen interessiert schon Android?
Ich bin sicher, dass es kommt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Railwise wirklich einschlagen wird. Also die machen, so haben sie es uns erklärt, minütlich einen Snapshot quasi des gesamten Fern- und Regionalverkehrs in Deutschland und bauen ihre eigene Pünktlichkeitsdatenbank auf. Die haben mittlerweile über 25.000 getrackte Fahrten am Tag, ne? Und mehrere Millionen Datenpunkte pro Woche. Also da ist schon richtig was Ordentliches dabei. Die Frage ist, wie lange das noch wirklich als Projekt nebenbei dann funktionieren kann, wenn es immer größer wird und wenn nicht nur wir, sondern auch andere Podcasts noch darüber berichten werden, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da richtig abgeht.
Ich bin jetzt öfter unterwegs und nächste Woche bin ich auch mit dem Zug unterwegs, habe jetzt geschaut. Also mein Zug hat im Schnitt 9 Minuten Verspätung. Das ist kein Problem. Dann schaffe ich auch meinen Termin ohne Probleme, habe ein bisschen Puffer eingeplant. Also hoffe ich mal, dass die App da an der Stelle stimmt.
Schau, ja, und vor allem, dass die Deutsche Bahn mitmacht und sich an ihre eigenen Statistiken hält.
Ja,
okay, muss man auch sagen. Also vielen Dank, Patrick und Justin, für eure Nachricht und vor allem für Railwise eben. Ich finde das total cool und wir bleiben da so ein bisschen am Ball. Die sind auch noch mal dran zu überlegen, ob man irgendwie eine Idee hat, wie man die Auslastung irgendwie dann auch noch mitkriegt oder ob man das noch mit reinbringen kann. Aber diese Informationen sind halt eben nicht verfügbar. Da gibt die Deutsche Bahn wenig raus. Also wenn jemand eine Idee hätte, wie sowas wirklich, ich sage jetzt mal, technisch lösbar wäre, ohne dass man da auf eine große Community setzt, die meldet, so wie bei blitzer.de oder sonst irgendwas, die App, die keiner nutzen darf in Deutschland, dann ja, gerne her zu uns, wir leiten es gerne weiter.
Genau. Und du hast noch eine Post zu Wire bekommen, ne?
Richtig, zwei sogar. Also er hat einmal Markus geschrieben, vielen Dank dafür. Ich habe letztens Wire erwähnt als Alternative, die ins Spiel gebracht wurde, weil, ich sag mal, drei Ministerinnen bzw. zwei Ministerinnen und Julia Klöckner gehackt wurden bei Signal, in Anführungsstrichen, was ja gar kein Hack war. Gibt es übrigens auch von der Frau Diekmann einen hervorragenden Artikel dazu, auf T-Online nachzulesen, wie ich finde. Und ich hatte auf die Schnelle, ich war gar nicht so vorbereitet auf Wire, gesagt, ja, nach höchsten europäischen Standards, weil die AWS-Server alle in Europa stehen und nach europäischem Recht unterliegen. Und da hat Markus durchaus zu Recht auch gesagt, ja, da gibt's ja noch diesen Cloud Act, egal wo die Server stehen, wenn amerikanische Firmen die Server besitzen, sage ich jetzt mal, dann darf der amerikanische Geheimdienst darauf zugreifen, ohne jetzt da wirklich nochmal ins Detail zu gehen, weil da gibt's noch einen anderen spannenden Punkt. Jein, aber dazu müssten die ganzen Daten und Messages natürlich auch dort liegen. Und zwar unverschlüsselt, wenn es denen was bringen soll. Das ist meines Wissens zumindest bei Wire nicht der Fall. Aber er hatte recht. Also Markus, vielen Dank. Das stimmt, da war ich etwas ungenau. Das korrigieren. Und ich bringe gleich noch mal im zweiten Zug eine Nachricht vom Klaus. Den kennt ihr alle. Der war bei einer unserer 100. Folgen dabei mit dem digitalen Bus. Der hat mir zwei Links geschickt, die ich gerne in den Shownotes reinpacke. Und zwar gibt es ein Interview von einem ehemaligen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, der auf die gleiche Attacke reingefallen ist, was er auch ankreide, weil er sagt, eigentlich ist er darauf trainiert und hat auch Bücher über dieses Thema geschrieben und ist trotzdem drauf reingefallen. Und der erklärt sehr genau, wie das Forschen vonstatten gegangen ist und was die damit machen können. Und dass es auch noch nicht vorbei ist, weil sie unter Umständen, das weiß er halt nicht, jetzt eine Kopie von seinem Signal-Account haben und den auch erst unter Umständen in 2 Jahren ausspielen können. Sowas in der Art. Und zweiten Link, den der Klaus auch noch mitgeschickt hat, ist ein Interview mit Benjamin Schilz. Das ist der Wire-Chef, der mal so ein bisschen erklärt, was die wo speichern und wie das Ganze funktioniert. Denn und jetzt schließt sich der Kreis und jetzt höre ich dann auch auf mit meinem Monolog. Wire kann man auch on-prem betreiben. Das heißt, man kann eine Bundeswire-Applikation bei sich in seinem eigenen Rechenzentrum aufziehen und betreiben und damit den Amerikanern, sage ich mal, wirklich keinen Zugriff zu geben. Oder man hat einen Bundestags-Wire oder einen Landtags-Wire oder sonst irgendwas.
Okay, also ich möchte trotzdem nochmal sagen, also Signal war hier nie das Problem bei der Attacke. Also das Wire ist schön und gut, das ist halt einfach ein weiterer sicherer Messenger, aber Signal war hier nicht das Problem.
Also genau, es waren die User, die drauf reingefallen sind, dass der Support gesagt hat, gib mir doch bitte mal deine PIN.
Du, da bleiben wir gerade bei Messengern. Ich habe was gelesen zu WhatsApp und zwar baut WhatsApp jetzt eine eigene Cloud ein. Du kannst jetzt deine Daten direkt bei WhatsApp in einer eigenen Cloud sichern. Also kannst du ein Backup machen von deinen WhatsApp-Daten. Das geht ja heute auch über deinen iCloud-Account. Aber was mir nie aufgefallen ist, ist, du kannst dieses Backup nicht mitnehmen, wenn du von iOS auf Android oder umgekehrt wechseln willst. Das heißt, du fängst immer neu an. Und für diesen Einsatzzweck ist es tatsächlich vorteilhaft, wenn du da dieses Backup innerhalb der App hast und dann einfach umstellen kannst.
Okay, möchte ich das, außer ich ziehe um, ist die Frage. Ja, ich meine, WhatsApp ist Ende zu Ende verschlüsselt. Damit haben sie erstmal keinen Zugriff auf die Nachrichten selbst. Wenn ich sie ihnen überlasse, ist die Verschlüsselung vermutlich auch da. Das heißt, spricht aus ersten Grund nichts wirklich dagegen, das zu machen. Weil wenn man so guckt, wie viele Daten sich da anhäufen, weil man kriegt ja viele Schrott, machen wir uns nichts vor. Jedes Video mit irgendwie einem lustigen Dackel hat ja gleich, keine Ahnung, 15 Megabyte oder mehr.
Der Einzige, der mir Videos von Dackeln schickt, bist du.
Nein, warum? Wann habe ich dir jemals ein Video von Dackeln geschickt? Niemals würde ich das tun. Ich schicke dir nur Arbeitsvideos oder irgendwas ganz Wichtiges. Noch nie. Also ein Dackel hast du, glaube ich, noch nie gesehen von mir.
Ah, okay. Dann habe ich das wohl verwechselt. Tut mir leid.
Vermutlich.
Okay. Also ist eine Randnotiz, aber ich habe erst überlegt, kann man dem Backup trauen? Naja, klar, wenn du WhatsApp nutzt, dann ist es auch wurscht, ob du das Backup bei WhatsApp hast oder bei Apple oder sowas. Gerade egal.
Denke ich
auch. Kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Die wollen ja auch Geld haben. Auch Speicherplatz kostet auch für Meta Geld. Dementsprechend kann man das kaufen, wenn man, zumindest wenn man umziehen will, mal die Plattform umziehen. Also für dieses eine Mal lohnt sich das auf jeden Fall, die 3 Euro oder was zu zahlen, um die Daten von Plattform A auf Plattform B zu kriegen.
Vielleicht gibt's ja auch den ersten Monat umsonst oder sowas. Dann wird sich's ja lohnen. Aber lass mich das gleich nutzen für einen schönen Übergang zum anderen Thema, das ich auch nur ganz kurz ansprechen wollte. Vielleicht gibt es bei dieser WhatsApp Cloud ja auch ein Jahresabo, was wahrscheinlich dann pro Monat umgerechnet günstiger ist, als wenn ich pro Monat bezahle und monatlich kündigen kann. Da habe ich nämlich jetzt etwas gelesen, ohne dass das bei Apple irgendwo jetzt mir sofort ins Auge gestochen ist. Aber das war so ein Kurzlink irgendwo, ich meine auf Threads oder sonst irgendwas. Lass mich das ganz kurz rausholen. Hier steht's genau. Apple has introduced a new App Store Subscription Option. Also Apple hat wohl im App Store eine neue Bezahlmöglichkeit hinterlegt und du kannst jetzt, wenn du eine Drittanbieter-App kaufst und die kostet dich, sag ich mal, im Monat 10 Euro, wenn du es monatlich bezahlst und die Jahresgebühr ist 99, dann würdest du dir, wenn du die Jahresgebühr nimmst, 21 Dollar sparen, musst die aber typischerweise erstmal sofort hinlegen, was für viele ja auch eine Hürde ist. Apple übernimmt das jetzt. Also Apple sagt, nimm ruhig die Jahresgebühr und bezahl mich, Apple, trotzdem monatlich mit einem Zwölftel der Jahresgebühr des Drittanbieters. Ich hoffe, ich habe alles halbwegs verständlich erzählt. Du kannst also doch für 99 Dollar das Ding nehmen, zahlst monatlich 99 geteilt durch 12 und zahlst die aber an Apple, die quasi dann mehr oder weniger vermutlich in Vorleistung gehen und dir, ich sag jetzt mal, einen günstigen oder ja kostenlosen Kredit überlassen. Du musst natürlich 12 Monate das Ding haben, da kommst du vorher nicht raus, das ist klar, aber du sparst dir ein bisschen Kohle.
Das ist ja eigentlich genau das, was du dir erkaufst, wenn du diesen monatlichen Account nimmst, dass du einfach die Flexibilität hast, jederzeit da rauszukommen. Das ist ja so dieses Security Software as a Service SaaS-Denken, dass du diese Flexibilität hast. Die verlierst du natürlich
dann. Genau. Ja, aber natürlich hast du, wenn du jetzt an Studenten denkst oder Leute, die nicht so viel super verdienen wie wir jetzt, wir Milliardäre, dann ist das natürlich schon auch ein Grund, wo du dir wirklich Kohle sparst. Also ich finde die Idee und die Überlegung gar nicht dumm und vielen Dank dafür, dass jemand anderes dafür sorgt, dass jemand auch durchaus den günstigen Tarif nehmen kann, wenn er sich sicher ist, dass er 12 Monate das Abo auch braucht und sich damit einfach Geld spart.
Ja, du weißt jetzt nicht, was Verlierer. Das wäre für den Anbieter ja auch cool, wenn die Leute sich für ein Jahr binden und den besseren Preis kriegen, ist für ihn ja auch okay.
Gehe ich auch von aus. Also wie gesagt, du hast völlig recht, da gibt es eigentlich nur Gewinner. Win-win-Situation würde man lacht er schon
wieder. Win-win, win-win. Wie oft lackierst du dir denn Fingernägel?
ich hab gewusst, irgendwie so ein Scheiß kommt. Ich glaube, das letzte Mal war, als meine Tochter wirklich noch ein kleines Mädchen war. Und ich glaube, ich habe gar nicht selbst lackiert. Sie wurden lackiert, inklusive Füße, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Lang her.
Kenne ich. Kleine private Story. Ich hatte auch, mir wurde auch ein Fingernagel lackiert. Und dann war aber der Nagellackentferner leer. Und ich musste am nächsten Tag so ins Büro gehen. Hat keiner gesehen, glaube ich. aber gut. Weswegen ich anspreche. Es gibt einen Hersteller, der nennt sich iPolish. Die sind auf der CES 2026 haben die ein Produkt vorgestellt. Mhm. Und jetzt wird's echt wild. Also ich habe die Videos gesehen und das ist wirklich wild. Du hast im Prinzip, du lackierst deine Fingernägel rot, dann steckst du die in einen Teil rein, wählst auf einem Handy eine Farbe aus und die Fingernägel ändern die Farbe. Also du kannst mit der Handy-App die Farbe deiner Fingernägel ändern.
Moment, also wir reden wirklich von Lack?
Ja.
Und nicht von irgendwie so einem aufklebbaren Folien-Display oder sowas?
Natürlich ist es kein Lack, sondern es ist genau, was du sagst, es ist ein E-Ink-Display für die Fingernägel.
Okay, das ist ein E-Ink-Display, das die Form eines Fingernagels hat, das ich da draufkleben kann und dann kann der Farbe theoretisch anzeigen. Ach Quatsch.
Oder Texte, würde wahrscheinlich auch gehen, aber das ist jetzt erstmal für Farben, ja. Und die Idee, die finde ich so grandios, abgefahren geil, ja. Also die sind ja zu Recht, war das ein Hype während der CES. Also du kannst über eine Handy-App die Farbe deiner Fingernägel ändern, weil die in so ein E-Ink-Display, wie es beim Amazon Kindle beispielsweise drin ist, das ist sehr energiesparend und die können mittlerweile auch Farben anzeigen, gibt ja auch farbige E-Book-Reader. Die Batterien halten eben sehr lange, das ist der Vorteil von den Teilen und für den Einsatzzweck ist es perfekt, weil die im Prinzip nur Strom verbrauchen, wenn du das Display änderst. Also wenn du blätterst bei einem Kindle, dann verbraucht er kurz Strom und dann zeigt er einfach das Bild an und verbraucht quasi keinen Strom mehr.
Aber das bedeutet auch, dass in dieser Folie auch ein bisschen Batterie drin ist.
Ja, es ist vollkommen irre. Ich weiß nicht, wo sie die Batterie verstecken. Ob du, keine Ahnung, an jedem Finger noch einen fetten Ring tragen musst oder so. Keine Ahnung.
Aber sehr. Aber kann man das dann zuschneiden? Ich meine, dein Fingernagel sieht ja einfach anders aus wie meiner und Fingernägel sind ja optisch durchaus unterschiedlich, auch von Mensch zu Mensch.
Ja, weiß ich nicht. Das können wir nochmal recherchieren. Ich dachte, das ist ein April-Scherz, aber ich habe wirklich viele Ressourcen gefunden, die sagen, dass das stimmt. Ja? Also wenn es ein Scherz ist, dann ist er gut gemacht, aber scheinbar scheint das zu funktionieren. Leider haben die wohl sehr viel Wert auf ihre Hardware gelegt, auf ihre Fingernägel, aber wenig auf die Software geachtet. Denn die App, die das Ganze per Bluetooth sozusagen überträgt an die Fingernägel, die hat Daten geleakt. Cool. Und da konntest du letzten Endes die Informationen der Nutzer über die App abgreifen, inklusive Standort und so weiter. Unschön. Aber ich wollte das trotzdem mitbringen, weil ich finde das Produkt so geil. Weil das ist ja wirklich mal dieses ganze Modethema in Tech neu gedacht, ja. Finde ich geil.
Ja, also wenn du da auch wirklich was weiß ich, Love and Hate im Wechsel draufgeben kannst, je nachdem, wo du bist, im Büro oder beim Date, ist natürlich dann schon auch eine Message, die du mitgeben kannst, ohne dass du ein Tattoo brauchst.
Wo ist Love, wo ist Hate? Lass mal offen.
Ich gehe davon aus, dass das relativ klar war, was ich da gemeint habe.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine witzige Geschichte.
Sehr schön, sehr schön.
Du, wir kommen jetzt zum KI-Part, weil ich habe ein paar KI-Themen, wie immer. Ne? Also das Erste, es gibt also eine Theorie, eine KI erschafft Software und erschafft auch Computerspiele und zerstört sie auch gleichzeitig. Das ist mein Hot-Take auf diese Geschichte, denn es gibt ein Archiv für alte Computerspiele. Das nennt sich Myriant. Das hat ein Typ, der Alexei, über Jahre aufgebaut und da kannst du quasi alte Spiele herunterladen. Auf einer Plattform. Also alte Spiele, die du gegebenenfalls auch nicht mehr kaufen kannst, hat er bewahrt, wie so eine Art Museum oder Bibliothek für Software, die du vielleicht mal gesehen hast, aber heute nicht mehr zu kaufen gibt. Mhm. Jetzt hat der das Ganze die letzten Jahre aufgebaut und maintained und hat letztes Jahr dann gesagt, hier, die Kosten laufen aus dem Ruder, er muss da regelmäßig Geld nachschießen, also da sind so Summen gefallen, wie er muss quasi $6,000 jeden Monat aus eigener Tasche zahlen, also relativ viel, weil dieses Archiv mittlerweile gar nicht so klein ist. Es sind 390 Terabyte an Daten, die er gesammelt hat. Und hat gesagt, er kann es nicht mehr erhalten, weil KI-Rechenzentren oder der Hunger auf Rechenpower und alles das ganze Hosting unfassbar teuer macht. Und das ist natürlich ein etwas, was uns alle betrifft. Also die meisten Anbieter für Webhosting haben auch Preise erhöht oder erhöhen die Preise jetzt auch. Mhm. Und da war er auch betroffen. Hat gesagt, er schaltet das ab. Er schaltet das Archiv ab.
Oh. Aber da gibt's keine Backups, also da gibt's keine Sicherungskopie. Oder kommt der dann vielleicht in 5 Jahren, wenn es wieder billiger ist, weil wir 7 neue Fabriken gebaut haben für Chips, wieder auf den Markt?
Ja, pass auf, das hat jetzt quasi die Community übernommen, hat sich dann zusammengesetzt, hat über verschiedene Skripte dieses ganze Archiv heruntergeladen und hat es auf verschiedene andere Server ausgelagert und hat einen Mirror erstellt, der jetzt über viele verschiedene Systeme bereitsteht. Also die haben die Dateien runtergeladen mit der Checksumme jeweils, um zu gucken, die Datei ist auch wirklich das richtige Spiel und hat es angeboten. Also es gibt quasi jetzt einen Mirror von verschiedenen crowdgesourcten Ressourcen, was eine sehr coole Sache ist. Aber das ändert natürlich nichts am Problem selbst, dass du ja einfach durch diesen Hunger an RAM, an Festplatten, an Server-Power im Prinzip solche Projekte zerstörst gerade.
Ja, und ich bin noch gar nicht so glücklich mit diesem Community-Driven, wie du es gerade schilderst, weil da irgendeiner dabei ist, der jetzt mitmacht, weil er jetzt Interesse hat und jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, 10 Terabyte irgendwo rumliegen hat. Der kann aber in einem halben Jahr vielleicht auf ein ganz anderes Thema springen oder kein Backup haben und irgendwas geht kaputt bei dem. Dann ist zumindest ein Bruchteil des Ganzen eben nicht mehr da. Also das ist ja auch die Frage, ob das redundant irgendwo geschützt ist oder wie das irgendwie zusammengeführt wird, dass einer den Überblick hat, ob alles wirklich noch da ist und gegebenenfalls auch, wie gesagt, redundant, also sprich ein Backup vom Backup noch vorliegt. Boah, schade, also da müssten wir eher gucken, ob man da nicht jemand findet, der sowas übernimmt, wie keine Ahnung, spontan wird mir jetzt, ich meine, die machen sowas jetzt auch nicht, aber irgendwie so ein Computermuseum oder sowas. Ja. Einfallen. Ja. Die,
aber 390 Terabyte ist halt schon auch ein Wort, gell?
Ja, das ist schon absolut. Eine Menge Daten. Ja, also. Natürlich. Krass.
Ja. Krass. Aber also die Sache ist eben, wir werden mehr solche Projekte sehen, die einfach jetzt sterben, weil das Interesse nicht mehr da ist. Das Interesse ist nach wie vor da, aber die Leute können es einfach nicht mehr leisten. Weil Arbeitsspeicher ist sauteuer, Festplatten sind unbezahlbar. Also kauf mal eine SSD-Platte jetzt aktuell oder RAM für deinen Computer, den du bauen willst. Das ist vollkommen verrückt. Wir hatten diese Situation mit Grafikkarten zu diesem ganzen Bitcoin-Peak. Und das ist jetzt im Prinzip, gilt das für jegliche Hardware.
Schau mal bei Apple, die haben jetzt aufgehört, den Mac Mini in der kleinsten Version zu verkaufen. Der ist also nicht mehr gerade nicht verfügbar, sondern die haben den komplett aus dem Programm genommen. Damit startet der nicht mehr, ich glaube bei 4,99 war der nächstbeste startet bei 7,99. Der hat zwar ein bisschen mehr RAM, aber du merkst schon, klar, die gehen dann, wenn dann, auf die höherpreisigen.
Ja, ich habe für ein Projekt einen Raspberry Pi gebraucht. Und ich weiß noch, ich habe mir mal einen Pi gekauft, das ist ein kleiner Computer, auf dem alles drauf ist, mit dem du auch alles machen kannst, der hat genug Rechenpower für kleine Rechenprojekte und der hat immer so, keine Ahnung, so 70 Euro gekostet, 70, 80 Euro. Das Topmodell kostet aktuell 379 Euro. mit 8 GB RAM. Also das,
Wahnsinn, schau mal, das liegt ja schon fast bei dem Mac Mini, den sie jetzt aus dem Programm genommen haben.
Genau, genau. Und weißt du, wo ich dann meine Raspberry Pis gekauft habe? Hatte ich schon erzählt? Habe ich im letzten Podcast erzählt? Ich habe das beim Timo von Bits und so gekauft. Ich habe ihn angeschrieben und gesagt, hast du noch ein paar Raspberry Pis rumliegen? Sagt er, ja, 10 Stück.
Ist nicht dein Ernst.
Also ja, 5 würde ich nehmen, hat er mir geschickt. Also,
ja. Also helfen sich die Podcaster jetzt schon untereinander, ihre Hardware auf Stand zu kriegen. Wieso hat der 10 Stück rumliegen?
Kann ich dir sagen, weil der hat bei der 500-600 Live-Show, bei der ich auch war, die haben quasi die Folge 500 und 600 live aufgenommen in München, da hat er 10 CRT-Monitore auf der Bühne gehabt und hat auf diesen 10 Monitoren quasi Bilder gezeigt. Also hat die zusammengeschlossen zu einem großen Screen und die wurden befeuert von eben 10 Raspberry Pis. Und da habe ich jetzt 5 von. Sind alte, aber für meinen Zweck vollkommen ausreichend. Also danke, Timo.
Sehr gut, sehr spannend. Magst du den Zweck erwähnen oder noch nicht?
Den Zweck, den kann ich noch nicht.
Noch nicht. Also gibt es ein neues Rüdiger-Trost-Projekt?
Es gibt ein neues Projekt, ja.
Okay, ich habe verstanden. Es hat was mit einem Raspberry zu tun. Und lass mich raten, da kommt auch ein 3D-Drucker vor.
Da kommt auch ein 3D-Drucker vor, ja, natürlich. Also ich bin gespannt. Es wird auch hardcore gewipe-coded. Also,
ich bin gespannt. Aber das ist ein guter Punkt. Ich frage deshalb, weil das auch ein Thema ist, was ich mitgebracht habe, weil ich mich damit an dich wenden wollte, ob du davon gehört hast und vor allem, was es bedeutet, weil ich persönlich kann es jetzt nicht so einschätzen. Sagt dir Orca Slicer was?
Tatsächlich nicht, nee. Das ist so eine extra Software, mit der du 3D-Modelle also drucken kannst, sozusagen. Also ein Programm, mit dem du deine 3D-Modelle verändern kannst und dann an deinen 3D-Drucker schicken kannst. Und da gibt es eben verschiedene Versionen. Ich nutze eben aber immer nur den von Bamboo Lab, weil da ist einer dabei.
Ja. Okay, also es gibt einen Softwareentwickler, Pavel Jacek heißt der, der hat quasi die Standardsoftware von Bamboo Lab geforkt, also ein Open-Source-Projekt offensichtlich oder zumindest mit Open-Source-Lizenzen und damit muss es ja auch verfügbar sein. Und ein Fork heißt, der macht einen Branch, also der biegt einmal ab an einer bestimmten Stelle und entwickelt von dort aus selber weiter. Und der hat etwas gemacht und zwar hat der Funktionen, die Bamboo weggenommen hat, wieder freigeschaltet. Also dein Drucker kann mehr als die Software erlaubt und er hat die quasi wieder angeschaltet. Also die gab es wohl schon mal, so habe ich es verstanden und er hat es wieder angeschaltet und natürlich haben sich viele alte User natürlich gefreut, weil die Drucker wieder das können, was sie vorher auch konnten. Und das ja, haben sie ihm jetzt irgendwie untersagt, indem sie da wirklich die Kanonen rausgeholt haben.
Das Ding ist, dass dieser Orca Slicer ist in der Community sehr beliebt. Also das muss eine sehr gute Software sein, mit der man viel machen kann. Ich habe es einfach noch nicht gebraucht, deswegen habe ich nicht installiert. Ist aber sehr beliebt. Und Bamboo hat solche Stunts schon öfter probiert. Also die haben auch mal vor einem guten Jahr haben sie mal angefangen zu sagen, nee, wir wollen nicht, dass du Third-Party-Hardware verwendest auf unserem Drucker. Wenn das passiert, dann kann das sein, dass wir den Drucker remote sperren oder so, ja. Können sie ja, der ist ja connected. Das ist natürlich frech, weil ich glaube, sie haben es auch wieder zurückgenommen, weil natürlich der Aufschrei in der Community war riesig und ich glaube, die haben einfach nicht verstanden, warum sie so erfolgreich sind. Die sind eben genau deswegen, weil das Teil so modular ist und du auch Teile von überall kaufen kannst, um das Ding zu erweitern. Ja, also wenn das nicht mehr geht, dann wird auch der Erfolg ausbleiben, schätze ich mal.
Die haben aber den Pavel jetzt tatsächlich mit Klage gedroht und offensichtlich so intensiv und kräftig, dass der gesagt hat, okay, ich stelle dieses komplette Projekt ein, ich mache da nicht mit. Das könnte also offensichtlich ihm zu teuer werden. Ich weiß jetzt nicht, wie sie wirklich gedroht haben und mit was. Also Unterlassungserklärung und so weiter steht in dem Artikel drin. Ich werde es, wie gesagt, auch natürlich verlinken. podcast.ichglaubeeshackt.de sind die Shownotes. Und da kann man das dann auch nachverfolgen oder sonst irgendwas. Aber finde ich auch schade. Also wenn es wirklich was ist, was dem ganzen Produkt was bringt und vor allem, wie du richtig sagst, die Community auch wünscht, dann ist das echt schade. Sie schieben halt Gründe vor, wie, also wenn der Drucker Sachen macht, die für die ja nicht vorgesehen ist, dann kann es gefährlich werden. ich weiß jetzt nicht, was der da hat. Ich meine, du hast so einen Laserschneider drin. Ja. Wenn der den dann zur Laserwaffe und zum Laserschwert umfunktionieren kann, ist es natürlich problematisch. Ne? Jetzt weiß ich aber nicht, was da gemeint ist. Oder ob der dann schneller druckt als vorher.
Ich weiß auch nicht, ich müsste mir anschauen, was da genau als Grund vorgegeben wird. Aber wahrscheinlich steht da kein Sicherheitsgedanke im Raum. Da geht es eigentlich darum, dass sie wahrscheinlich das Ding selbst besitzen wollen und sagen können, der kann das und das kann er nicht. Weil wenn du jetzt Funktionen in deinem günstigen Drucker freischalten kannst, die dem Premium-Modell vorenthalten sind, dann ist es nicht im Sinne des Erfinders, im wahrsten Sinne des Wortes, aber vielleicht im Sinne des Anwenders. Ne?
Ja,
genau. Unschön also, auf jeden Fall. Unschön.
Ja, warten wir mal ab.
Shame on you, Bamboo Lab. Shame on you. Microsoft hat ein Paper veröffentlicht. Mhm. Die haben einen Test gemacht. Die haben eine Benchmark gebaut. Nee, anders. Ich fange anders an. Sie wollten wissen, ob wie weit eine AI Mitarbeiter quasi komplett ersetzen kann. Also haben jetzt mal gesagt, okay, wenn wir jetzt so Dokumente in einem Unternehmensnetzwerk haben, und diese Dokumente werden von Menschen bearbeitet, werden verändert, werden mal, keine Ahnung, halbiert, wieder zusammengesetzt, kann eine KI das auch machen? Und haben dann 19 Modelle getestet, also wirklich die Top-Modelle, hier Claude 4.6, Gemini Pro, GPT 5.4 und alles, ja, und haben ihnen Aufgaben gegeben. Und haben gesagt, okay, pass auf, wir delegieren jetzt Aufgaben an dich, so wie editiere diese Dokumente, splitte die Files, sortiere die Daten und füge Daten hinzu und so weiter. Mhm. Und die ernüchternde Antwort ist, dass 50% der Files danach korrupt waren. Also nach 7 Schritten maximal hat die KI es geschafft, eine Datei zu zerstören.
Ich bin sicher, das war immer bei dem Schritt, wo in dem Word-Dokument das Bild verschoben werden musste.
ja, wahrscheinlich, ja. Und das Ergebnis ist so ernüchternd, weil die haben eben festgestellt, dass wenn du ihm eine Tabelle gibst beispielsweise und sagst, pass auf, änder in Spalte A1 diesen Wert, dann hat er das gemacht, aber sie können nicht garantiert, dass er nicht in Spalte Z5 auch was geändert hat. Das heißt, du musst nicht nur diesen Wert checken, den du jetzt der KI gegeben hast zum Überprüfen, sondern alle Werte musst du eigentlich nach jeder Änderung fact-checken.
Was ja eigentlich kein Problem ist, weil du typischerweise in Excel-Listen nur so 10, 12 Datensätze drin hast und Zahlen. Ja,
genau. Da kann ich dir andere Beispiele zeigen, da schlagerst du mit den Ohren. Ja,
also, ja natürlich. Das geht ja gar nicht. Also nein. Das schaffst du gar nicht. Völlig unmöglich, sowas.
Ja, und das Schlimme war, sie können auch nicht sagen, also das geht auch aus dem Paper hervor, sie können nicht sagen, an welcher Stelle die KI das Dokument zerstört oder andere Daten dort reinschreibt oder Daten verändert. Das kann in Schritt 2 sein, es kann auch in Schritt 7 sein. Also, krass. Und das ist, also, es spielt ein bisschen in die andere Richtung, dass wir von KI ersetzt werden. In dem Fall, glaube ich, wird immer noch Menschen geben, die auch ein bisschen KI orchestrieren und kontrollieren. Also, wir sind nicht alle arbeitslos in einem Jahr.
Ja, nicht alle. Aber halt doch schon viele, muss ich sagen. Weil egal, werden wir sehen, da kommen wir noch dazu. Und das wird sich wahrscheinlich, wenn wir durchhalten, so lange mit unserem Podcast, werden wir das noch erleben und werden wir darüber sprechen.
Tobi, wir können gar nicht arbeitslos werden, dann podcasten wir halt täglich. Ist doch wurscht.
Ach, ja. Ich habe übrigens, also das fällt mir
dann was dieses Stöhnen hier, das muss jetzt ein Freudeschreiben habe ich erwartet jetzt, ja.
Nein, ich werde den Podcast so lange machen, solange es uns gibt, sage ich jetzt mal mit dir und solange wir was zu labern haben und irgendeiner, also zumindest zwei Leute das interessant finden und zuhören hin und wieder. okay. Keine Sorge, ich bin dabei. Fanfare. Tata, tata, tata.
Na gut. Jetzt. Okay, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Okay. So, aber ich verzeihe dir. Okay, mal weiter.
Du musst mir nicht verzeihen. aber pass auf, es geht um was anderes. Es geht darum, dass mir gerade was eingefallen ist, was ich heute früh oder keine Ahnung, gestern Abend gesehen oder gehört habe. Da ging es, glaube ich, um Höhle der Löwen in Kanada. Da waren zwei Jugendliche, ein Junge und ein Mädchen, glaube gerade mal 18 und 16 oder sowas, die hatten folgendes Problem. Sie hat, so habe ich es verstanden und in Erinnerung, die Hausaufgaben gemacht und der Lehrer hat gesagt, das hast du mit KI gemacht, du machst die neu, sonst gibt es null Punkte. Und der Grund, warum der Lehrer das gesagt hat, war, A, weil es wahrscheinlich gut war und B, weil irgendwie so ein Tool ihm gesagt hat, zu 85% ist das ein KI-generierter Text. Gibt's ja so gibt's ja so Programme, die gucken nach oder versuchen herauszufinden, ob etwas KI-generiert ist, und die geben dir ja typischerweise so einen Prozentansatz, ne, zu 85% wahrscheinlich oder zu 20% oder was auch immer. Und die haben was entwickelt für Google Docs, wenn ich es richtig im Kopf habe, was offensichtlich in den USA oder in Kanada zumindest, war ja Kanada, standardmäßig an vielen Schulen und Universitäten wohl genutzt wird. Die haben eine Chrome-Extension entwickelt, mit der du quasi ein Playback deine Hausaufgaben anschauen kannst als Lehrer. Also der kann genau sehen, wann du was Copy-Paste rein hast, wann du welchen Tastendruck gesetzt hast, wie lange du an einem Absatz rumgedoktert hast oder wie du ihn verändert hast. Also der kann dich quasi wie bei so einem Flug, den du dir über so eine Flug-App nochmal angucken kannst, in welcher Höhe ist der Wand, in welcher Geschwindigkeit über welche Stadt geflogen von München nach Hannover, kannst du deine kompletten Hausaufgaben in Echtzeit quasi, aber in Highspeed angucken, damit der Lehrer wirklich sieht, guck mal, du hast da 3 Tage dran gearbeitet und nicht nur einmal Copy-Paste vor 10 Minuten gemacht. Und die haben alle 5 Investoren gekriegt. Die wollten, glaube ich, $10.000 für 50% ihrer Firma und haben dann alle 5 Löwen bekommen, die jeder $10.000 hereingeworfen haben für insgesamt die 50%.
Also vielleicht passt das. Das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. Ja.
Total.
Ich hab das auch schon mal gesehen, dass du da irgendwie eine Möglichkeit hast. Es gibt, glaube ich, schon so eine Art von Software, dass du so zurückspulen kannst und sehen kannst. Ja. Ein bisschen scary ist es auch irgendwie. Also aufpassen, was man da reintippt. Auch nur temporär, weil gegebenenfalls sieht es der Lehrer dann. Naja.
Ja. Richtig.
Apple ist auch nicht gefeit vor Fehlern. Ja? Also die haben einen gegebenenfalls sehr peinlichen Fehler gemacht letzte Woche. Denn sie haben ein Update geschippt für eine App, die Apple Support App, und da war ein Claude.md-File mit drin.
Und ich habe es gelesen.
Das ist peinlich, weil, also was ist das Claude.md-File? Das ist im Prinzip, wenn du Claude Code benutzt, also wenn du mit Claude Sachen entwickelst, dann kannst du in dieser Datei Anweisungen geben für dein Projekt. Also da schreibst du die Sachen rein, die immer gelten für dich beispielsweise. Also wenn du jetzt ein neues Projekt anfängst, dann willst du ja nicht wieder bei Null anfangen. Der will ja, oder du kannst ihm schon mitgeben, hey, mein Code sieht so aus, das sind hier die Vorgaben, das machst du so nicht und so weiter, damit du das nicht immer wieder eintragen musst. Das heißt, diese Datei, die ist eigentlich, bleibt bei dir. Die teilst du nicht mit der Welt, und das hat Apple gemacht. Und gegebenenfalls ist es sogar, also wenn du diese Datei kriegst, gegebenenfalls sogar ein Sicherheitsproblem. Weil da könnten beispielsweise auch Zugangsdaten oder zumindest Hinweise draufstehen, wo sind die wichtigen Informationen, wo stehen die Passwörter. Da können interne Workflows beschrieben werden, die den Nutzer nichts angehen. Deswegen ist das durchaus sicherheitsrelevant, diese Datei.
Ist was passiert damit? Also hat jemand irgendwas was machen können oder gab es irgendwelche Informationen daraus, die man ziehen konnte und ableiten konnte? Oder ist es einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, ich meine, ich fange die Frage anders an. Es ist ja was anderes, als wenn ich meinen Private Key oder sonst irgendwas in GitHub speichere für jeden oder so. Ist natürlich eine peinliche Sache, weil du A siehst, die machen ja gar nicht selbst, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne. Vielleicht haben sie auch bloß mit Mythos einen Security-Check machen lassen, wissen wir erstmal nicht oder doch. Passiert da was?
Also da war jetzt nichts drin, was jetzt wirklich sicherheitstechnisch war in dieser Datei. Und ich glaube für Apple tatsächlich ein Vorteil, dass es jetzt passiert ist mit so einer App, die Apple Support App, braucht man jetzt wahrscheinlich nicht so häufig, ist jetzt keine der oft verwendeten Apps. Heißt, die werden jetzt ihre Security-Prozesse daraufhin anpassen, dass sie das mit Sicherheit kontrollieren, dass das nicht nochmal passiert. Also, das einmal passiert, klar, kann passieren, aber ich glaube, jetzt werden da auch die Schutzmaßnahmen hochgefahren, passiert dir nicht nochmal. Ja. Dementsprechend Glück gehabt, also für Apple. Aber generell sollte man schon darauf achten, dass diese Dateien dann doch privat bleiben. Ja, kann man alles einstellen.
Aber ist auch ein spannendes Thema, dass du siehst, dass die Leute, egal, selbst bei so, ich nenne es jetzt mal unbedeutenden App, da hast du recht, das ist was anderes als Mail oder Safari oder sonst irgendwas, dass selbst da nach einem Update mehr oder weniger am selben Tag die Leute schon reingeguckt haben an dem Package, was ist denn da neu und was ist anders und vielleicht auch schon Reverse Engineering oder sonst irgendwas. Also so ein Update geht wirklich bei einigen auf den Tisch, die da genauer drauf schauen, also mit der Lupe.
Richtig. Ja, bei Apple sowieso. Also da wird alles, also jeder kleine Pixeländerung auf der Webseite sind ja dann schon diverse Podcasts mit 2 Stunden, die darüber sprechen, was das sein könnte. Also das ist schon, also bei Apple, da passiert, also die sind komplett gläsern. Die sind, ich glaube, die können nichts
sein. So ist es. Pass auf, jetzt suche ich mir mal was raus, was auch irgendwie so ein bisschen reinspielt in KI. Nat Friedman. Sagt ihr vielleicht was, ist der Ex-CEO von GitHub und der hat, das habe ich dir sogar geschickt vor ein paar Tagen, auf einer Konferenz etwas erzählt und zwar, wie er mit OpenClaw zu tun hatte. Also er hat einen Claw-Bot quasi und dem hat er Zugriff auf alles gegeben. Da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Darf jeder für sich selbst entscheiden, was der gemacht hat. Der hat seinem Claw Zugriff auf seine Überwachungskameras zu Hause gegeben. Und irgendwann sagte dieser Bot zu ihm, Alter, ich sehe dich und du trinkst zu wenig. Geh doch mal was trinken. Geh doch rüber in die Küche und trink was. Und damit du es auch wirklich tust, ich beobachte dich gerade und achte drauf, dass du es auch wirklich tust. Und dann ist er in die Küche gegangen und hat ein Glas Wasser getrunken. So, und jetzt ist allein in dieser kurzen Geschichte schon ganz viel drin. Nämlich zum einen gibst du dem Ding Zugriff auf die Kameras, vermutlich um sagen zu können, schalt mich mal schnell auf Kamera 3 oder sag mir Bescheid, wenn vor der Tür jemand mit einer UPS-Uniform steht oder sonst irgendwas. Also das, wofür du so ein KI-Bot eigentlich nutzen möchtest. Jetzt hat der aber sein Eigenleben entwickelt und sagt dir, pass auf, du trinkst zu wenig. Das heißt, er hat dem den ganzen Tag zugeschaut und dem ist irgendwann aufgefallen, der hatte nie ein Glas in der Hand. Und das Schlimme an der Sache ist, dass er dann auch noch sagt, ich guck dir zu, dass du mich nicht verarscht und sagst, ich habe es jetzt gemacht, sondern ich möchte den Beweis sehen. Und also, ist schon heftig.
Es ist heftig, aber glauben wir die Story? Glauben wir es wirklich? Also, da sind so viele Sachen, dass ich mir denke, naja, das klingt wie aus einem wirklich schlechten Science-Fiction-Film, hier Hell 9000 mäßig, Überwachung von Kamera, KI und so weiter. Also, wenn es stimmt, super scary.
Du glaubst es nicht? Also, ich halte den Nat Friedman jetzt nicht für irgendwie so einen hergelaufenen Spinner oder einen, der auf nee. Große Glocke macht und war auch eine große Konferenz, wo er gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob der da eine Lügengeschichte auftischt. Die ging ja noch weiter. Es kam ja noch was anderes dazu. Er hat ja offensichtlich noch einen Tesla mit Full Driving Mode oder wie heißt der, FDM, irgendwie sowas. Und dann sagt er, und da, so weit wäre ich nicht gegangen. Also Kameras vielleicht, aber so weit nicht. Er sagte, er hat seinem Clawbot seine DNA gegeben und seinen Bluttest von seinem letzten Arztbesuch. Gottes also da hätte es bei mir ja schon aufgehört.
Ach was. So.
Und aus dem Bluttest hat der Bot irgendwie abgelesen, dass ihm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, Magnesium fehlt oder irgendwie Magnesiummangel hat oder was auch immer es war für ein Ding. Und hat dann in seinem Tesla im Full-Service-Driving-Mode gesagt, pass auf, hier ist ja eine Apotheke um die Ecke, ich habe jetzt mal die Route geändert und fahr dahin, geh bitte raus und hol dir da 5 Tabletten oder sonst irgendwas.
Also so. Im Endeffekt ist es ja das, was wir wollen. Das ist ja eigentlich genau das, was du willst, wenn du sagst, mein Zuhause ist smart und mein Auto ist smart. Ich möchte es jetzt auch gar nicht irgendwie nur in eine Dystopie schieben, weil eigentlich ist das ja die Zukunft. Du willst ja genau diese Hinweise haben, auf die du selbst nicht kommst.
Ja, aber ganz ehrlich, dann heirate einfach, dann ist das erledigt.
Naja, also gut, du sourcest jetzt quasi dein Problem aus an deine Frau, ja, so kennen wir dich, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ja.
Aber ob mir jetzt ein Bot sagt oder meine Frau, dass ich abspülen soll oder abtrocknen darf? Naja,
wenn deine Frau sagst, dann machst du es sofort.
Ja, natürlich.
Aber Mein Problem ist aber ein anderes. Ich fürchte, also ich finde diese Sachen prinzipiell nicht schlecht, dass du von der KI geholfen kriegst im Alltag. Jetzt mal, da ist alles inkludiert. Mhm. Mein Problem damit ist, wer diese KI macht und wie das dann nachher Auswirkungen haben kann. Weil ich fürchte, wenn der Tesla mit der KI die Route auswählt, dann wird der auch sagen, du pass auf, unser Sponsor Starbucks, du fährst jetzt hier immer an den Starbucks-Locations vorbei mit deinem Full-Driving-Tesla-Dreck, damit der immer denkt, oh, jetzt hätte ich ja Bock auf einen Cappuccino. Ja? Also, und das ist das, was da passieren wird. Also, dass diese KI-Antworten nicht KI-gesteuert sind, sondern Marketing-Investoren gesteuert sein werden.
Na klar, der fährt bei der Apotheke raus, die zum Verbund XY gehört. Weil die Tesla oder Claw oder was auch immer Geld geben und als Sponsor auftreten. Ja, ganz klar, das ist wie bei der Amazon-Sache, die dir irgendwie Tabletten schicken können, wenn du hustest oder deine Alexa hört, dass du hustest und die dir automatisch, nicht in Europa, aber in den USA war das mal zumindest für eine kurze Zeit, dann automatisiert Hustenbonbons schicken und die sind garantiert auch von Vic und nicht von Billig. Mhm. Das ist mir klar, weil die da einfach mehr Prozente machen oder weil die Firma, die dahinter steht, denen Geld gegeben hat. Und, ja, also aber Vic hat damit nichts zu tun, das habe ich jetzt einfach nur genannt. Das, ja. Nur, dass da jetzt nicht gleich eine Unterlassungsklage kommt.
Ja, und das ist das Problem, was da auf uns zurollt. Und nicht, dass die KI sieht, dass wir zu wenig getrunken haben oder zu viel getrunken haben. Keine Ahnung, kann ja auch sein.
Auch da, ja, stimmt, dann wird er vielleicht sagen, du darfst nicht mehr fahren, ich starte den Tesla gar nicht. Das wäre ja dann zumindest in Ordnung, weißt du? Ich habe jetzt gesehen, du hast schon irgendwie 7 Scotch intus, ohne Eis auch noch. Ich starte jetzt den Motor gar nicht. Also du kannst
es nicht. Ja, ich sage ja, es gibt ja positive Einsatzzwecke. Und mein Klassikerbeispiel für das smarte Haus ist, ich habe um 8 Uhr einen Flug. Der Flug ist aber verspätet nur eine Stunde, mein Wecker geht eine Stunde später an, meine Kaffeemaschine geht eine Stunde später an und all diese Sachen gehen automatisch, ohne dass ich mich selbst drum kümmern muss. Da wollen wir ja hin.
Aber das funktioniert ja nicht, weil dann kommst du zu spät, weil du die Kinder trotzdem vorher in den Kindergarten oder in die Schule fahren musst und trotzdem rechtzeitig aufstehen musst. Also da kommt ja noch mehr hinzu, die müssen ja integriert sein in dein komplettes Leben, in dein komplettes Privatleben vor allem, mit allen Dingen, die dazugehören. Und jetzt kommt es nämlich eigentlich auch, die müssen dann auch Dinge über die Leute wissen, die mit dir zusammenleben, die vielleicht mit deiner KI überhaupt nichts zu tun haben wollen oder einfach noch zu jung sind, um das selbst entscheiden zu können oder sonst irgendwas. Aber wir werden philosophisch und wir wollen ja irgendwie so bei einer Stunde aufhören.
Bitte? Wir werden das noch erleben, dass das so kommt.
Glaube ich auch. Ja, bin ich felsenfest überzeugt. Die Frage ist, ob ich mitmache. Also da werde ich ja langsam zum Old Grumpy Man. Ich finde alles geil, was da, wirklich, ich finde schon geil, was jetzt passiert und mache da auch gerne mit und mit Claude zu programmieren und Vibecoden macht Hölle Spaß. Und auch so ein bisschen Integration in meinen Alltag finde ich geil. Aber ganz ehrlich, so meinen Kalender führe ich doch immer noch gerne selbst. Also ich habe noch nie irgendwie Siri gesagt, mach mir mal einen Kalendereintrag für XY. Ja. Das mache ich schon gerne selber, weil die dann bleiben, die mir auch im Kopf. Ich weiß, ich habe da einen wichtigen Kunden. Ich weiß, auf den möchte ich mich vorbereiten. Ich weiß, da muss ich noch 3 Folien erstellen oder noch irgendeine Demo fertig bauen. Das bleibt einfach besser hängen, weil das ist genau der Punkt. Diese ich sage jetzt mal, die jüngere Generation, die dann nur in aller Kürze Sachen hört, vergisst und die nächsten hört, und da rede ich jetzt gar nicht nur von Social Media, und auch vielleicht ein Kalendereintrag nur als Kurzbefehl innerhalb von 4 Sekunden aufgibt, da bleibt wenig hängen. Die wissen das gar nicht und die lassen sich dann ja auch unter Umständen nur von dem Kalender leiten, ohne dass das, ich nenne es jetzt mal ganz übertrieben, ein selbstbestimmtes Leben ist.
Aber das verstehe ich nicht, Tobi. Du bist so unfassbar viel unterwegs. Also ich glaube mal, wenn du Reisen buchst für deine busy Monate, da bist du bestimmt im Monat 2-3 Stunden beschäftigt, um nur die Reisen zu
buchen. Das reicht nicht. Nein,
ja. Also Hotel, Tage, Bahn, Flug, alles. Ja?
Bin ich Tage beschäftigt, weil ich wirklich auch gucke, was ist die sinnvollste Route, wo brauche ich am wenigsten Zeit. Ich überlege mir, ob es sinnvoll ist, schon mal irgendwo hinzureisen und dort zu übernachten oder auf halber Strecke. Kann ich nach Hause fliegen, meine Familie sehen oder macht das einfach keinen Sinn? Das sind Dinge, die ich für mich entscheiden möchte, wie ich mich wohlfühle. Und deswegen mache ich da kein Reisebüro dazwischen. Die könnten das nämlich auch.
Sie könnten es auch, na klar, aber da wird doch eine KI, wäre doch mega geil, wenn du sagst, pass auf, mein Termin ist da, dann bin ich da, dann bin ich da, mach mir das. Buch mir die Reise, buch mir das Hotel, du weißt, was ich will, du weißt, wie ich gerne reise. Mach das alles automatisch. Also ich habe das in Teilen, also ich habe es nicht automatisiert, aber ich habe meinen Reiseplan für einen Monat mal reingeschmissen, habe gesagt, hier, guck mal, mach mir mal eine Skizze, damit ich weiß, wann ich wo sein muss, weil komplizierter Monat. Und da ist mir aufgefallen, dass ich für eine Übernachtung kein Hotel gebucht habe, beispielsweise. Hat er erkannt. Ich meine, du bist da in Frankfurt, aber hast gar kein Hotel. Ich sag, ah ja, stimmt. Guter Punkt. Ja. Also, ich sag mal, also ich habe es jetzt auch nicht automatisiert, aber ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn er mir anbieten würde, pass auf, das ist der Vorschlag für die Reise. Willst du das buchen? Klick hier. Fände ich gar nicht schlecht.
Ja. Okay, da sind wir dann aber wieder so weit, dass, ja, okay. Ich sag einfach mal ja, da hast du durchaus recht. Ich habe jetzt noch so ein Thema, wollte ich jetzt anbringen als Gegenargument, aber das hast du schon widerlegt, wo ich sag, was weiß ich, manche Hotelzimmer hat mein Kunde für mich gebucht, da finde ich keine Buchung bei mir. Aber wenn er dann nur einen Vorschlag macht, kann ich ja sagen, nee, stimmt, da war doch was, den Buch der Kunde, da brauchst du nichts machen. Ja, dann kann man das auch machen.
Aber müssen wir mal fragen, ob die Nancy das kann. Dann fragen wir mal die Info, ob seine Nancy ihm auch eine komplizierte Reise buchen könnte. Würde mich mal interessieren.
Ja, ich kann ihm ja mal meinen Kalender geben von einer Woche und dann kann er gucken, kann Nancy mal gucken, was sie mir da buchen würde. Ja. Können wir gerne machen.
Probieren wir aus.
Ja, so 5 Tage, 7 Städte oder sowas.
Ja, genau.
Sehr geil.
Bin ich gespannt.
Ja, ich aber auch, ja, ganz ehrlich.
Ich hab wieder gevibe-coded und das ist auch mein letztes KI-Thema. Und zwar, ich habe zu Hause einen Fernseher von Samsung, einen Samsung The Frame. Wer den nicht kennt, das ist ein TV, der schaut schön aus. Also der hat er schaut aus wie ein Bilderrahmen und du kannst sozusagen, wenn er aus ist, kannst du da ein Bild drauf machen.
Okay, also ganz, ganz kurz. Bilderrahmen klingt für mich so wie hat Oma auf dem Sideboard stehen. Nein, das ist ein Riesenfernseher, der an der Wand hängt. Und das ist kein Bilderrahmen, das ist ein Gemälderahmen.
Ja, genau. Also so riesig ist er nicht. Also nach meinem Geschmack könnte er viel größer sein, aber naja, braucht man eine neue Wand. Also der schaut sehr schön aus und der macht eben auch mit so einem Energiesparmodus, zeigt er dann einfach ein Bild an. Und das schaut auch schön aus. So, und jetzt habe ich mir gedacht, pass auf, ich könnte ja mein Familiendashboard, über das ich vor ein paar Folgen gesprochen habe, auch so einstellen, dass er mir in der Früh Informationen zu dem Tag auf diesen Fernseher schmeißt. Da hast du ein großes Display und weißt zum Beispiel, wann muss wer wo sein auf diesem Screen.
Ja? Aber ist doch toll.
Ja, ist toll, aber pass auf, dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann steht drin, nee, also du kannst diese Bilder nur über USB-Stick auf den Fernseher kriegen oder über die Samsung-eigene App. Hm. Plan B gibt es aber dann auch noch, sagt Samsung, ja, wenn du hier eine App einreichst für unseren Samsung SmartThings App Store, dann kannst du einen API-Key kriegen, dann hast du gegebenenfalls Möglichkeiten, das zu machen, bla bla bla. Ich habe Claude gefragt, der hat gesagt, kein Problem, hier ist ein Projekt, die haben das schon reverse-engineert, bumm, hier ist dein Bild auf dem Fernseher.
Bumm war auch bumm,
weil ist keine Authentifizierung, kein gar nichts. Das heißt, ich werde jetzt eine App bauen, die nur dann funktioniert, wenn du in einem WLAN bist, in dem auch ein The Frame-Fernseher ist, wird dort ein, keine Ahnung, Rick Astley-Bild angezeigt oder sonst was. Das geht nämlich. Der Fernseher nimmt einfach das Bild von jeder Quelle entgegen, wenn es im richtigen Format ist, wenn du im gleichen Netz bist, kein Problem.
Das heißt, du kannst auf jeden The Frame sowas platzieren. Lass uns doch mal gemeinsam zum Mediamarkt gehen.
Ja, Problem ist, wir sind natürlich nicht im gleichen Netzwerk. Ne? Also das musst du schon, also wir, ja. Du kannst das nicht über Bluetooth übertragen. Ah, warte mal. Das habe ich noch gar nicht getestet. Der hat ja Bluetooth für die Fernbedienung. Vielleicht geht das sogar.
Okay, du berichtest einfach nächstes Mal, wie es beim Mediamarkt war und ob es geklappt hat, dass Rick Astley auf allen The Frame-Modellen.
Das muss ich mir echt notieren. Vielleicht geht das sogar über Bluetooth. Aber zumindest, also im Gleichen, wenn dein Kumpel on the Frame hast und du im WLAN bist, kannst du da jedes Foto anzeigen, was du willst, ohne irgendeine App oder irgendeinen Kram.
Jetzt stell dir mal vor, so hast du einen Kumpel, der hat so einen, weil der einfach schön ist, der aber diese Funktion gar nicht nutzen möchte. Der hat die App vielleicht gar nicht drauf und du kommst dahin und schmeißt ihm irgend so ein abartiges Bild rein von ihm, weil er so ausschaut oder sonst
irgendwas. Da fallen mir viele Bilder ein. Ich fand's cool. Das ist so, weil ich habe dann erst ein bisschen gegoogelt und dann sagt er, ja, hier musst du dann diesen API-Key generieren und dann musst du das in den Store einreichen. Und da habe ich ja gesagt, ich will doch jetzt keine App bei Samsung einreichen. Habe dann kurz geguckt, ah ja, okay, Claude macht's einfach so. Okay,
Martin. Gut. Aber das ist ja auch wirklich das Krasse an diesem Claude-Modell oder an Codex oder wer auch immer da, was da noch kommen mag. Die haben ja Handbücher gefressen. Also das ist ja das Schlimme. Wir haben ja früher noch einfach, du hast dann angefangen zu googeln, du bist in irgendwelchen Foren gelandet, dann hat irgendeiner was beschrieben. Wenn du Glück hattest, hast du dann auf irgendeinem anderen Ding so ein Ding gefunden, ein PDF oder ein Textfile, wo irgendeiner beschrieben hat, was er selber schon mal gemacht hat. Dann hast du versucht, das nachzubauen. Das ging erstmal schief, dann hast du die ganze Nächte verbraucht, Augen geblutet und so weiter und so fort. Und jetzt fragst du einfach Claude und der findet dieses Ding und hat das Handbuch eigentlich schon gelesen und auswendig gelernt. Und spuckt dir sofort den Code. Also es ist schon phenomenal.
Wirklich, was mir
phänomenal
aufgefallen ist, dass die Antworten zwischen Claude und Claude Code unterschiedlich waren. Also pass auf, ich habe erst Claude gefragt, wie mache ich das? Und dann sagt er mir, ja, hier gibt es dieses Projekt bei GitHub oder sonst wo. Die haben das reverse-engineert, damit könnte es gehen. Mhm. Und dann habe ich aber in der neuen Session Claude Code auf einem anderen System aufgemacht, habe gesagt, hier, mach mir mal den Fernseher hier, bind den mal an, damit ich da Bilder draufschmeißen kann. Und der kannte das Projekt aber nicht.
Ach.
Und erst als ich ihm dann darauf hingewiesen habe, so du, hier gibt's doch bei GitHub dieses Ding, mach das, nimm doch das. Und dann hat's funktioniert.
Ach, wie krass.
Also da ist offensichtlich tagesformabhängig, was er weiß. Oder Claude Code hatte andere Ressourcen als der Claude Chatbot. Mhm. Auf jeden Fall. Nachdem ich ihm das gegeben habe, hat das auch ohne Probleme. Also ich nutze immer Sonnet, also ich nehme nicht das Opus 4.6 oder 4.7. Mir reicht das Sonnet locker aus. Dementsprechend kann ich nicht sagen, wie es mit Opus gewesen wäre, aber da hat das auf jeden Fall nicht gekannt.
Interessant. Ja, da muss ich vielleicht auch noch mal ran, weil ich hatte letztens mit Claude auch so eine Diskussion, da ging es um Samsung-Fernseher auch. Und zwar habe ich das Problem, dass ich mehrere Repeater habe und je nachdem, wenn mal da irgendwie ein Stecker rausgeht, weil
das ist so riesig, da brauchst du natürlich, wie viele Repeater hast du? Ach, Dutzende.
Lass mich doch mal erzählen. Mein Problem ist, wenn dann irgendwann mal ein Repeater aus der Steckdose geht, weil, keine Ahnung, der Staubsauger angeschlossen wird, kurz oder sonst irgendwas, dann bucht sich der Fernseher auf einem entfernten Hotspot ein, der minimal Empfang hat noch. Und sagt dann hier, streamen ist nicht, ich habe überhaupt keine Bandbreite. Selbst wenn du das Ding wieder reingestöpselt hast. Und ich kann nie sehen, mit welcher MAC-Adresse der jetzt verbunden ist. Also auf welchem Router-Repeater ist der denn jetzt eingeloggt von meinem WLAN? Und da wollte ich eigentlich so eine App haben, die mir einfach auf dem Samsung, kannst ja Apps dann installieren, was weiß ich, alle WLANs auflistet, dahinter die MAC-Adresse schreibt, von wem man es empfängt, dann siehst du nämlich auch die gleiche SSID, 12-mal, ich habe so viele Repeater, weil ich 180 Zimmer habe, Rüdiger, dann würde ich sehen, welcher Repeater hat welche MAC und ich weiß dann auch, wo drauf er ist. Und dann sagt er, nee, das geht nicht, also es geht schon, ich kann dir das sofort programmieren, hat es auch gemacht, aber sagte, kannst du gar nicht draufspielen, weil die musst du jetzt bei Samsung einreichen, wie gesagt, und da brauchst du erstmal einen Entwickler-Account und pipapo, und dann habe ich quasi, obwohl es da war, habe ich mir gedacht, nee, das kannst du knicken. Aber da muss ich ihn vielleicht einfach nochmal fragen, ob wir das nicht doch irgendwie zum Laufen kriegen. Weil du musst ja auch als Entwickler, keine Ahnung, so ein Test-Account haben, wo du auf deinem eigenen Gerät Apps testen kannst, ohne dass du die einreichst.
100 Pro geht das.
Frag ihn nochmal.
Ich frage. Wie machst du eigentlich das? Also wie bindest du das an mit dem Repeater? Hast du da so einen Richtfunk zum Poolhaus? Weil das sind ja schon 500, 600 Meter, das ist ja so locker. Weißt du, da wo man den Golfkart da langfährt, bei dem einen Pool ist dahin, der mit dem Wasserfall?
Mit dem Wasserfall. Ja, so ist es. Oh. Ach, hey. Ja, okay. Aber du weißt, was ich meine. Aber ich werde mich nochmal dran setzen, weil das nervt mich einfach permanent, dass da auf dem Samsung einfach auf dem Fernseher nicht wirklich viel los ist. Ich habe noch ein Thema, dann sind wir durch, glaube ich, oder?
Okay, ja, ich habe nichts mehr. Ich bin leer gequatscht.
Ja, ich habe Mitte Februar meine vorletzte Stern-TV-Serie, Sendung gehabt, wo wir über gelöschte Sterne bei Google berichtet haben. Moment, da ging's.
Stopp. Vorletzte heißt, du machst das nicht mehr? Das klingt
doch. Nein, das war jetzt das vorletzte Thema, bei dem ich war.
Ach so, okay.
Also danach kam noch eins über Handysucht. Das war im Anfang April. Und die vorletzte Sendung, Auftritt bei der Sendung.
Ja, genau.
Okay. So ist es richtig. Das war Mitte Februar, ich glaube am 15. Sonntagssendung. Da ging es um gelöschte Sterne bei Google. Und zwar haben wir gedreht mit einem in einem Steakhouse in München, weil da gab es mal eine negative Bewertung. Die haben tausende Bewertungen gehabt. Und
Steakhouse Böhme.
Steakhouse Böhme, du hast es dir gemerkt, genau. La Bohème, und der Typ sagte, ja, Steakhouse Böhme, phänomenal. Wie auch immer. Wir haben ein paar Rechtsanwälte angerufen, die sowas anbieten, dass die sagen, wir löschen Google-Sterne. So, und da, das ist eine Industrie, um für alle, die es damals nicht mitbekommen und gehört haben, die bieten dir teilweise hunderte Rezensionen an, die sie löschen für einen Zehner pro Stück oder sowas. Also phänomenal. Und das geht auch innerhalb einer Woche. Jetzt, seit ein paar Tagen, hat sich bei Google was geändert. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, wenn du in Google Maps, keine Ahnung, die Trattoria XY in München aufmachst, die so und so viele Bewertungen hat, dann steht da drunter plötzlich, Achtung, 151 bis 200 Bewertungen wurden aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung entfernt. Also, Google schreibt jetzt hin, diese Pizzeria, diese Trattoria, dieser, keine Ahnung, Einkaufsladen XY hat negative Bewertungen löschen lassen und auch ungefähr wie viel, also offensichtlich in 50er Blöcken, weil sie schreiben 151 bis 200. Wären es weniger gewesen, hätten sie wahrscheinlich geschrieben 101 bis 150. Also das wird wahrscheinlich so ein Step sein, den die hier machen. Aber du weißt, dass bei denen die negativen Bewertungen rausgenommen wurden, weil die einen Rechtsanwalt beauftragt haben, der das für die unternommen hat.
Es ist schon eine smarte Lösung, damit umzugehen, weil wahrscheinlich muss Google es auch entfernen, wenn da jetzt berechtigte Einwände sind, sage ich mal. Ja.
Ja.
Also berechtigt oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Wenn da Einwände kommen und bevor man jetzt dann quasi vor Gericht geht und da streitet, sagt Google natürlich, ja komm, dann löschen wir das halt. Das
ja, nicht ganz. Es ist ein bisschen anders. Es ist so, dass der Rechtsanwalt erstmal an Google sagt, pass auf, die und die wollen wir nicht mehr haben. Und zwar aus den Gründen, weil da steht Donald Duck 72, das ist keine echte Person, bitte rausnehmen. Die werden sofort entfernt, mehr oder weniger, sobald der Anwalt sich meldet. Und es gibt andere, da wird dann der User angeschrieben und muss beweisen, dass das alles so stimmt, wie er es da geschrieben hat. Also zum ersten Mal, dass er da wirklich gegessen hat. Das kann man wahrscheinlich mit Glück noch über seine Kreditkartenabrechnung oder was auch immer machen. Aber du musst dann auch beweisen, dass dein Essen wirklich schlecht war. Und das heißt, du musst Fotos haben oder musst Zeugen haben oder sonst irgendwas. Und du hast wahrscheinlich überhaupt gar keinen Bock, diesen Ärger zu machen wegen der blöden Bewertung und lässt es einfach bleiben. Und spätestens, wenn du dann nach 5 Tagen nicht geantwortet hast, geht die auch raus. So, jetzt finde ich es ja gut, dass man diffamierende Bewertungen auch wirklich löschen kann, weil es gibt Leute, die wollen dir einfach schaden. Da kommt einfach was Falsches. Absolut. Und wenn du die rausnimmst oder rausnehmen lässt, finde ich das auch okay. Aber, unter uns gesagt, das werden typischerweise eine Handvoll sein, also 7. Wenn ich aber sehe, die Trattoria M in München, ich nenne jetzt den Namen mal nicht, hat über 150 bis 200 Bewertungen rausnehmen lassen, dann muss ich dir sagen, da werden jetzt nicht nur irgendwelche Typen gewesen sein, die Trattoria M blöd dastehen lassen wollten, sondern da gibt es wahrscheinlich 140, die einfach eine miese Pizza bekommen haben.
Ja, deswegen finde ich es auch gut. Also im Endeffekt reicht es ja zu wissen, ey, da haben 200 Leute negativ kommentiert irgendwann mal. Du brauchst gar nicht zu lesen, was die kommentiert haben. Die Information reicht dir ja schon aus, um zu wissen, okay, wir gehen lieber da nicht hin.
Also. Aber jetzt habe ich wieder so einen konstruierten Fall, wo ich sage, leider nicht. Denn ich weiß von einer Rechtsanwältin, die hat, ich sage es mal, die hat jemanden vertreten, der in der Öffentlichkeit auch schwierig dargestellt ist. Und als das rauskam, dass sie seine Rechtsanwältin ist, gab es innerhalb von 2 Tagen hunderte von Ein-Sterne-Bewertungen mit ganz miesen Kommentaren. Die hat sie natürlich auch, die hat Google auch selber dann auch wieder gelöscht. Das ging auch relativ einfach, aber wenn dann auch da stehen würde, 200 Bewertungen wurden gelöscht oder entfernt, fände ich das schwierig. Wobei die jetzt nicht jede einzelne angegriffen hat, sage ich mal, sondern Google wusste, dass da so eine Hasskampagne im Netz rollt und hat die von sich aus quasi gesäubert, nenne ich es jetzt, ich weiß nicht, wie man da sagt, hat er aufgepasst.
Ja, gut, okay, aber wo ziehst du die Grenze? Also ich meine, du kannst ja auch eine Hasskampagne gegen eine Pizzeria haben, aus welchem Grund auch immer, also das Internet ist manchmal sehr, sehr eigenartig.
Was weil so die Sachen Pizza betrifft? Hawaii anbieten mit Ananas.
Geil, ich liebe Pizza Hawaii. Ja, also wo ziehst du die Grenze? Also ich meine,
natürlich.
Da bleibt eigentlich nichts anderes übrig für Google. Entweder, also ich finde den Ansatz nicht schlecht, zu sagen, okay, pass auf, wir haben hier was entfernt, aber da war was letzten Endes. Ja,
ich bin auch voll bei dir. Im Normalfall, in den allermeisten Fällen, wird es genau das nämlich sein. Du wirst die rausfinden, die sich bewusst mit Absicht schlechte Bewertungen rausnehmen lassen, dafür auch noch Geld bezahlen. Und das wird für mich auch der Hinweis sein, da gehe ich garantiert extra nicht hin, wenn das schon so ist. Im Gegenteil, das ist wahrscheinlich noch besser. Und der konstruierte Fall von mir, den ich da genannt habe, das ist wahrscheinlich einer von Zehntausenden, dass das überhaupt mal passiert. Kein Problem im echten Leben.
Ja, aber es legt jetzt diesen Anwälten auch nicht das Handwerk, ne? Also das Geschäftsmodell wird weiter funktionieren.
Ja. Also einer hat ja auch gesagt, wir machen nichts anderes mehr. Wir leben super davon. Wir haben schon Zehntausende Lokale in Deutschland als Kunden. Das ist anscheinend wirklich riesiges Ding.
Ja, man muss aber dazu sagen, auch der Deutsche neigt ja auch dazu, eher kritisch zu sein. Ja, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Wie oft kommentierst du denn, wenn du irgendwo essen warst bei Google und sagst, das hat super geil geschmeckt? Wie oft machst du das?
Ja, ich mach's gar nicht.
Also, und wenn keine Ahnung, dir der Ober aufs in die Suppe gespuckt hat, dann tippst du noch am Tisch deine negative Wertung. Also das muss man auch sehen. Also ich sehe es immer so mit ein bisschen Vorsicht, weil ich kenne uns ja. Also
pass mal auf. Wir haben Deutsche. Erst vor kurzem wieder drüber geredet in der Familie. Wir hatten so einen Fall. Geburtstag meiner Tochter vor fast 10 Jahren ist es jetzt schon her. Und da sind wir auf Wunsch meiner Frau in ein sehr, sehr teures Lokal in München gegangen. Und zwar in einem First-Class-Hotel unten im Keller in München. Vielleicht sagst dir das was. Und da hat uns, ist kein Scherz, am Nachbartisch ein besoffener Russe mit Spare-Ribs beworfen. Und rumgerülpst.
Ey, Tobi, wir reden seit 1 Stunde 7 Minuten. Jetzt packst du so eine Hammer-Story aus. Also, ich will alles wissen. Ich will davon alles wissen. Also, pass auf.
Okay. Geburtstag meiner Tochter. Wir haben reingefeiert oder abends essen gegangen. Nächsten Tag war der Geburtstag. Im Trädervix im Bayerischen Hof in München. So. Und kommen dahin, haben Platz reserviert, war nicht viel los, war noch recht früh, wir wollten also auch nicht zu spät kommen. Und ein anderer Tisch wurde dann auch besetzt im selben Raum, da gibt es also mehrere kleine Räume, dummerweise haben die denselben Raum genommen. Und man hat schon gemerkt, dieser Mann, der da kam mit seinem Begleiter, Freund, Kumpel, Arbeitskollegen, keine Ahnung, der hatte schon ein bisschen was getrunken und der war auch sehr laut und offensichtlich sehr geldig. Also der wohnte in dem Hotel und hat mit Sicherheit nicht nur das Standardzimmer bezogen, sondern die sind alle um ihn rumgekreist. Und der war so hacke, der hat sich die Spare-Ribs bestellt und hat irgendwann angefangen, mit uns zu reden auf Russisch. Wir haben kein Wort verstanden, wir wussten nicht, was der wollte. Wir wollten unsere Ruhe haben. Und bis er irgendwann auch so mit so ein paar Brocken Deutsch dann probiert mal und anfing, die Spare-Ribs mit Soße zu uns auf den Tisch rüber zu werfen.
Unfassbar.
Und wir haben uns dann beschwert, es ist nichts passiert. Also die haben vor dem Typen so viel Respekt gehabt, weil er wahrscheinlich wirklich einer der teuerst bezahlenden Kunden überhaupt ist, dass wir irgendwann wirklich, wir sind gegangen. Und ich habe am selben Abend noch eine Mail geschickt. Da kam dann auch eine Antwort. Und diese Antwort war so, dass es hieß, wenn wir das nächste Mal kämen, soll ich mich vorher melden, dann würden wir auch ein Getränk kriegen. Und super. Das war für mich der Punkt, wo ich wusste, wir gehen nie wieder ins Trädervix in München und sind auch nie wieder hingegangen, weil allein die Reaktion sowohl vor Ort als auch nachher war unter aller Sau und wird Wahnsinn. Für mich immer der Grund bleiben, dieses Lokal nie wieder zu betreten. Aber ich muss gestehen, ich habe keine Google-Rezension geschrieben.
Ja, aber da rechtfertigt sich schon eine Google-Rezension. Sorry, da muss ich jetzt selbst der Allmann sein und sagen, hey, also da hätte ich auch aber voll die Tasten gehauen, Tobi. Ja, also wenn Sparrows beschmissen werden, ist offensichtlich meine Grenze, wo ich zum alten Mann werde.
Nee, aber ich sag dir eins, das ist auch eine Absprache mit Telekom, sag ich schon, eine Absprache mit Stern TV, ohne dass die jetzt irgendwie vertraglich oder sonst irgendwas war. Das wurde damals als wir uns darauf geeinigt haben, dass ich mehr für die mache, haben wir das mit Handschlag mehr oder weniger besiegelt, dass ich mich mit Rezessionen und öffentlichen Meinungen im Netz zurückhalte, um auch als, ich sag jetzt mal, neutraler Experte für das ein oder andere Thema auftreten zu können. Deswegen habe ich mir gesagt, ich mache eigentlich gar nichts, was irgendwie Rezession heißt, selbst wenn es nur um Restaurants oder sonst irgendwas geht.
Ich verstehe. Und die Hardcore-Fans, die hören den Podcast und die verraten uns auch nicht, wenn wir hier mit Meinung kommen, ne? Also.
Nein.
Wir sind ja unter uns. Wir sind unter uns.
Wir sind unter uns. Genau so ist es.
Super. Dann, Tobi, danke für deine Zeit. Guck mal, dass du dein Poolhaus wieder an deinen Fernseher angebunden bekommst.
Nee, ich warte ja auf mein Geschenk. Das ja. Ich muss es nochmal rausbringen. Leider noch nicht da ist.
Du wirst noch ein bisschen warten müssen. Okay. Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.